Kann man nicht leicht beheben, über drüber, rüber weg.
Einfach mal lupen.
Ja, moin moin, liebe Freunde des gepflegten Luppens. Es geht weiter mit einer neuen, hoffentlich interessanten Folge unseres Podcasts, der einfach mal Luppen heißt. Und ich finde, an dieser Stelle ist es einfach mal angebracht, auch einen großen Dank auszurichten an alle unsere Zuhörer. Macht weiter so, hört weiter, erzählt es auch gerne weiter. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ich denke, dann werden wir auch irgendwann mal die Million knacken pro Folge, oder? Toni, was meinst du? Erreicht die heute wieder in deinem königlichen Schlafzimmer in Madrid oder immer noch in Köln?
Na, ich bin wieder in Madrid. Wir haben ja auch wieder was vor. Der Kurzurlaub ist beendet. Auch von mir natürlich wieder ein herzliches Hallo zur neuen Folge Einfach mal Luppen. Du drehst natürlich komplett wieder durch mit 1 Million, aber ich den Rest kann ich so unterstützen. Wir freuen uns natürlich über jeden, der uns zuhört, der es auch mag und dann wieder dabei ist und weitererzählt. Wir freuen uns darüber und wir machen weiter, hochmotiviert. Und nein, ich bin in meinem Schlafzimmer wieder, richtig. Und ja, wir haben ja noch ein bisschen was vor diese Woche, sportlich, wir fliegen dann am Donnerstag morgen, Podcast kommt ja Mittwoch raus, wie ihr wisst. Heute ist zwar Montag am Aufnahmetag, aber wenn ihr es hört, hoffentlich dann schon am Mittwoch, dann fliegen wir eben morgen nach Manchester, wo wir dann Freitag unser Achtelfinal-Rückspiel haben. Ja, das ist richtig.
Jetzt bin ich ganz durcheinander mit den Tagen, aber Freitag spielt ihr, ne?
Richtig, merkt ihr einfach Freitag. Nein, was gibt's denn in Berlin Neues?
In Berlin?
Ja, erstmal Berlin. Sportlich können wir ja gleich noch werden.
Ja, ich war gerade sportlich. Ich war gerade im Wald laufen. Muss mich ja hier ein bisschen fit halten. Und deswegen, da bin ich gerade wiedergekommen, schnell noch unter die Dusche gesprungen. Jetzt sitze ich hier und spreche mit dir. Das ist so das ganz Aktuelle. Ansonsten natürlich kümmere ich mich ums Kind.
Oh, ist immer ja, noch?
Immer noch. Kümmere ich immer noch. Ist immer noch nicht ganz so selbstständig. Laufen und sprechen klappt noch nicht ganz so richtig, aber wir sind dran.
Ja, aber es ist ja jetzt 4 Wochen. Jetzt musst du mal ein bisschen Druck machen auch langsam.
Ja, ja. Ist, ein bisschen hinterher, aber so war das bei mir damals auch. Ich hab mal mit der Mutter gesprochen. Die hat auch gesagt damals, ich habe echt nur gepennt am Anfang und dass ich erst knapp über ein Jahr angefangen habe zu laufen und dass man mir wohl so ein bisschen Essen vor die Nasen halten musste, dass ich anfange zu laufen. Und das,
ja, das, halt, das
ist
nicht
vielleicht
mehr
bei meiner Tochter dann auch der Fall.
Ja, das halt nicht mehr. Hinterher bist du zwar immer noch, aber mit dem Essen, das klappt schon.
Ja, aber Laufen habe ich noch nie gern gemacht. Aber gut, deswegen bin ich auch Fußballer geworden.
Das ist richtig.
Ja.
Richtig.
Ja, aber du hast gesagt, ihr spielt Freitag. Wie läuft denn da so die Vorbereitung? Ich meine, ist ja jetzt auch nicht die normale Vorbereitung, dass da jetzt irgendwie so eine kurze Pause dazwischen war. Jetzt habt ihr wieder angefangen mit Training. Wie sieht das da aus?
Ja, natürlich ist es nicht ganz so, wie es normal ist, aber das kennen wir ja jetzt schon seit einigen Wochen. Sprich, ja, war es natürlich trotzdem wichtig, so ein bisschen Pause zu haben, weil sonst wären es einfach 3 Wochen gewesen bis zum nächsten Spiel nach diesen vielen Spielen in der Liga. Und das wäre dann schon zäh geworden. Aber nein, wir sind ganz gut wieder drin. Wir haben jetzt letzten Samstag auch so eine Art Testspiel unter uns gemacht wieder, um mal wieder ein bisschen das Gefühl zu bekommen für ein Spiel. Denn ja, es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns am Freitag. Wir fahren da hin mit einer nicht so guten Ausgangsposition. Der eine oder andere wird es vielleicht gesehen oder gehört haben. Das Hinspiel in Madrid haben wir 2-1 verloren. Sprich, wir müssen...
Na gut, da hast du auch nicht gespielt.
Das ist richtig. Das lasse ich jetzt aber unkommentiert. Ich möchte jetzt erstmal nur zu unserer Ausgangslage noch was sagen, für alle die vielleicht da nicht so informiert sind. Sprich, wir müssen gewinnen und dabei mindestens 2 Tore schießen. Und wir haben ja auch keinen schlechten Gegner vor uns. Deswegen wird das schon eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Trotzdem glaube ich, ja, dass wir die Chance haben. Ja, ich glaube, gerade jetzt auch nach unserem Ligatitel können wir da wirklich sehr, sehr selbstbewusst hinfahren und das tun wir auch. Und ja, ich glaube, dass Real Madrid in der Lage ist, das zu drehen. Es wird definitiv schwer, aber ich traue uns das absolut zu. Du uns auch?
Man fühlt sich fit, ja?
Ich fühle mich sehr gut. Ich fühle mich sehr gut. Habe jetzt nicht das Gefühl, dass mich die Woche irgendwie rausgebracht hat. Von daher, da wird es keine Beschwerden geben oder keine Ausreden, sollte es dann doch dazu kommen, dass es nicht funktioniert. Von daher, ich bin fit und wie eben schon gesagt, traue uns das zu und hoffe, du traust uns das auch zu und wirst Freitag das verfolgen.
Ja, natürlich. Ich bin ja bei jedem Spiel dabei, drücke die Daumen und zutrauen tue ich, gerade dir tue ich alles zutrauen, deswegen bin ich da sehr optimistisch, obwohl natürlich die Ausgangslage nicht optimal ist, aber ich weiß nicht, also City, die haben ja jetzt ja noch die Meisterschaft gerade erst zu Ende gespielt. Wie meinst du, ist es dann, ist es das ein Vorteil, dass die jetzt halt noch durchgespielt haben und sicher dann auch nicht Pause gemacht haben, sondern auch weiter trainiert haben, oder dass ihr jetzt ein bisschen frei hattet, ein bisschen euch erholen könnte, dass das vielleicht ein Vorteil ist, oder meinst du, das ist eigentlich scheißegal?
Ja, ich glaube, das ist scheißegal, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass für alle irgendwie so ein bisschen ungewöhnlich ist, dass jetzt dann irgendwie auch diese Champions League, auch wenn wir weiterkommen sollten, dann diese Turnierform ist für alle neu. Die einen konnten ein bisschen ausruhen, das kann man als Vorteil sehen. Die anderen sind ein bisschen mehr im Rhythmus. Deutschland, alle deutschen Vereine, die hatten ja noch länger Pause zwischendurch. Ich glaube, gut, Bayern hatte das Pokalfinale noch, aber ich glaube gerade Leipzig zum Beispiel, die waren die haben ja dann seit einem Monat oder mehr sogar kein Spiel mehr gemacht. Von daher ist alles egal. Das Jahr ist nun mal so, wie es ist. Und ich denke, wie auch schon in der Liga, finde ich einfach, dass der sich am besten anpasst, am Ende gewinnen wird. In der Liga waren wir das. Und ich hoffe, dass wir es wieder sein können jetzt.
Ja, wie findest du das Format von den K.O.-Spielen? Ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Gut, ist ja auch ist besser auch für euch. Nicht ganz so viele Spiele da mit Hin- und Rückspiel, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, das ins K.O.-Spiel zu machen.
Das ist, glaube ich, auf jeden Fall zumindest die beste Option, die es gab, um es so kurz wie möglich zu halten. Ich finde den Modus, wie er normal ist, mit Hin- und Rückspiel schon eigentlich auch gut. Er hat uns ja jetzt auch nicht wenig Erfolg in den letzten Jahren in dem Wettbewerb gebracht. Von daher bin ich schon ein Fan davon, so wie er ist. Aber ich glaube, dass es halt nicht anders möglich war, den Wettbewerb zu Ende zu spielen dieses Jahr. Dementsprechend ist es in meinen Augen eine gute, wenn nicht sogar sehr, sehr gute Lösung. Jetzt muss man natürlich mal gucken, dadurch, dass ja gefühlt überall schon wieder diese Corona-Zahlen hochgehen, muss man natürlich mal sehen, ja, wie das alles auch zu Ende gespielt werden kann. Aber dadurch, dass es jetzt mit den ganzen Ligen irgendwie hingehauen hat, der Unterschied ist natürlich jetzt, dass aus verschiedenen Ländern wieder natürlich Mannschaften anreisen, was es natürlich so ein bisschen erschweren könnte wieder. Vorher war es halt alles national, alles in dem Land geregelt, aber mal sehen. Also wir gehen davon aus, dass es zu Ende gespielt wird, und ich hoffe auch noch ein paar Spiele mehr mit uns als nur Freitag.
Ja, aber ihr habt ja sogar einen positiven Corona-Fall, ne?
Wir haben den Mariano, Stürmer, jetzt nicht so oft gespielt, für die ihn vielleicht namentlich nicht kennen. Einen positiven Fall hatten wir jetzt nach der Woche, war natürlich normal, waren alle hatten eine Woche Pause, waren natürlich alle irgendwie auch unterwegs, hier und da hingeflogen, und dann war es natürlich ganz selbstverständlich, dass bevor wir wieder zusammen trainiert haben hier, uns alle vergangenen Montag hier getroffen haben und einen Test gemacht haben. Und dann eben, oder zu Hause waren die sogar, die waren hier zu Hause und haben den Test gemacht und dann gewartet, bis die Resultate da waren, und um dann wieder zu trainieren. Und genau, da war dann ein positiver Fall, der erste. Ist natürlich dann schon man hat das Gefühl, die Einschläge kommen immer näher, ne? Und dann denkt man immer nach, okay, wie viel hatte man jetzt irgendwie mit ihm zu tun? Höchstwahrscheinlich war es natürlich jetzt in der Zeit, wo er unterwegs war, sich das da geholt. Aber trotzdem ist das natürlich irgendwie so, dass das alles immer ein bisschen dichter kommt, und ohne auch, dass man ja jetzt jedem, der das bekommt, irgendwie einen großen Vorwurf machen könnte. Man kann das ja irgendwie an jeder Ecke, wenn man jetzt nicht gerade wirklich nur zu Hause in seinem Wohnzimmer sitzt und keine Ahnung, wenn man mal rausgeht, sich alles desinfiziert vorher, da irgendwie so ein Maske sowieso, aber weiß ich was für einen Anzug anzieht, dann ist es nun mal ja mit bisschen Pech auch möglich, das sich irgendwo zu holen, auch wenn wir schon hier alles versuchen, das wegzuhalten, aber man sieht auch, es ist halt nicht immer möglich.
Hat er sich nicht die Corona-Warn-App runtergeladen, oder was? Aber die hat ja eh nicht funktioniert. Von daher ist er hier sinnlos gewesen.
Ja, jetzt ich mache hier noch Werbung die Tage, und jetzt haust du hier raus, das Ding funktioniert nicht. Ah, es funktioniert wohl wieder.
Ja, schau, hab ich doch auch nur gelesen. Ja. Aber wie ist denn das aktuell, wie ist da jetzt das Vorgehen bei dem, wenn der jetzt positiv getestet wird? Ist es immer noch so, dass er jetzt 2 Wochen in Quarantäne muss? Oder wie ist das geregelt?
Ich glaube, das ist dann, ja, so ist das, glaube ich. Und da war dann auch direkt klar, okay, klar, weg von der Mannschaft sowieso, aber auch, dass er jetzt für die Spiele, alle, die jetzt kommen, noch auch nicht in Frage kommt mehr, weil das halt alles in dem Zeitfenster ist von den nächsten 2 Wochen und ja, da ist die Saison beendet.
Ja, aber du hast dich nicht angesteckt, also in deinem Urlaub hast du dich auch nicht angesteckt, obwohl du was gemacht hast, was du sonst nicht machst, oder?
Das ist richtig. Ja, davon habe ich dir...
Hast du mir zumindest gesagt.
Ja, habe ich dir vorhin gesagt. Natürlich besprechen wir das auch hier. Ist ja klar, wenn sowas Seltenes vorkommt, dass ich sowas mache, dann muss man das natürlich auch hier besprechen. Und ich mache da natürlich mal eine Kategorie erstmal draus. Warte mal eine Sekunde.
Das wahre Leben mit Felix Groß.
Ja, erstmal sage ich, was ich getan habe und dann möchte ich natürlich auch dich dazu befragen. Ich war einkaufen. Nein. Da wird jetzt jeder sagen, boah, sag mal, was selten ist.
Wie kannst du denn sowas machen?
Aber ich bin das ehrlich gesagt wirklich nicht gewohnt. Und bevor ich gleich erzähle, wie mein Ausflug zum Einkaufen war, möchte ich ja natürlich dich fragen, weil ich habe das Gefühl, im wahren Leben geht man wirklich einkaufen. Machst du das auch?
Ja, dass ich ja noch relativ normal geblieben bin, mache ich das wirklich. Und ich mache es eigentlich auch sehr gerne. Irgendwie, weiß nicht warum, aber irgendwie gehe ich gerne einkaufen. Obwohl man ja hier auch im Supermarkt oder die Leute mich auch erkennen und die gucken dann schon noch gerne mal in den Einkaufskorb und geben dann gerne noch mal so einen Kommentar, wenn da mal wieder zu viel Süßes drin liegt, ne? So nach dem Motto, das ist aber nicht sportlergerecht. Da kommt man schon mal ins Gespräch. Da gucken die Leute dann schon gerne mal rein. Aber nee, ich gehe wirklich gerne einkaufen. Ich hatte das auch einmal, da habe ich... Es war nicht der aktuelle Trainer, ich weiß gar nicht. Ich glaube, unter Jens Keller war das.
Hat er auch in einen Korb geguckt?
Den habe ich beim Einkaufen gesehen, so ein bisschen aus Entfernung erst. Und dann habe ich natürlich mal ganz schnell die gesunden Sachen nach oben gelegt im Einkaufskorb, ne? Falls ich ihm dann über den Weg laufe und der da mal so einen Blick reinwirft. Das habe ich dann ganz schnell gemacht.
Was hat er sich geholt? Hat er dann das Bier auch nach unten gelegt, oder?
Also ich habe es nicht genau gesehen, aber ich vermute mal ganz stark Zigaretten und Bier, dass da was dabei war. Nein, aber nichts gegen Jens Keller, super Typ. Auf diesem Wege möchte ich das gerne erwähnen. Das ist so meine Supermarkterfahrung, die ich hier ab und zu mal sammeln. Wie war es denn für dich? Wie war die Erfahrung in der normalen Welt? Das interessiert mich jetzt mal, wie das da für dich war.
Ja, ich muss grundsätzlich sagen, um das mal ein bisschen einzuordnen, ich bin halt einfach nicht der einkauft. Also ab und zu macht das mal meine Frau oder wenn jemand hier ist. Größtenteils sowieso wird hier Carrefour online bestellt in Spanien. Von daher...
Wie heißt das?
Carrefour. Das ist ein großer Einkaufsmarkt, wo man auch online bestellen kann. Und das wird auch meistens getan, von daher wird oft auch geliefert. Aber es war eben, also normalerweise beschränkt sich das bei mir einfach so, wenn ich beispielsweise tanken fahre, dass ich irgendwie ein Brot mitbringe. So, das ist eigentlich mein Maximum mal einkaufen. An dem Tag allerdings...
Brot von der Tankstelle gibt's bei euch immer.
Brot gibt's an der Tankstelle, ja, gibt's ab und zu. Schön, dass du das alle noch mal so rausholst.
Die armen Kinder.
Na, jedenfalls, an diesem Tag hatte ich allerdings auch einen besonderen Wunsch, was ich zum Abendbrot essen wollte. Und dann hat Jesse eben gesagt, ja, dann musst du halt auch einkaufen. So, und ja, da blieb mir jetzt dann auch nichts anderes übrig.
Klopapier,
oder? Leon war Gott sei Dank dabei. Nein. Und Klopapier zum Abendbrotessen, da habe ich nicht ganz sauber, oder was? Ich habe doch gesagt, dass ich was zum Abendbrotessen wollte.
Achso, nee, du hast nur gesagt, du hast einen besonderen Wunsch. Da kann ja sein, dass er Klopapier.
Okay. Naja, jedenfalls wollte ich eine sogenannte Acai Bowl essen. Weißt du, was das ist?
Ja, ich sag dazu Acai, aber ich weiß auch noch nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Hier wird Acai gesagt, aber bei euch vielleicht Acai, kann auch sein.
Okay, ich hoffe, dass jetzt jeder seine Aussprache gefunden hat von allen Zuhörern und alle wissen, was
kann. Habe ich auch im Tiefkühlschrank stehen übrigens.
Ja, doch, boah, fantastisch, dann sprechen wir auf einem Niveau, obwohl wir das hier definitiv, ja. Ich schwöre,
selten
nicht besprochen haben vorher. Naja, jedenfalls kannst du ja bestätigen, schmeckt und ist gleichzeitig auch noch gesund. Das fand ich eine ganz gute Kombination und deswegen wollte ich das eben essen und dann musste ich aber halt leider da selbst hin und habe das erstmal auch auf mich genommen mit großer Motivation. Das Problem ist, ich war dann beim Rewe, ne? Und das ist ein sehr, sehr großer Rewe, eigentlich viel zu großer Rewe für das, was ich gebraucht habe. Und grundsätzlich ist es ja, also natürlich auch wegen Corona, aber grundsätzlich versuche ich mich dann beim Einkaufen ein bisschen von anderen fernzuhalten. wie eben gesagt, klar, aktuell sowieso, aber grundsätzlich eigentlich, weil ich eigentlich auch relativ ungern erkannt werde, wie ich dann vor allem da irgendwie so peinlich umher irre, ne? Also das ist ja noch unangenehmer, als dass hier irgendwie jemand im Einkaufskorb guckt, sondern das ist mir dann schon unangenehm.
Ja, da kommt dir das entgegen, dass du Maske tragen musst.
Ja, die Maske, die hilft mir so ein bisschen in dem Fall, nicht erkannt zu werden, ja, aber es gibt trotzdem immer den einen oder anderen, und wenn die auch echt das Gefühl haben, okay, der läuft da herum, hat mal gar keine Ahnung, ist dann schon ein bisschen unangenehm. Naja, jedenfalls, die ersten Sachen waren auch gar kein Problem, sondern nach einer halben Stunde hatte ich fast alles, außer, und es geht ja auch um Toppings, und zwar fehlte mir noch die ungesalzenen Cashew-Nüsse und Mandeln. So. Und jetzt gibt's für mich, wenn ich natürlich in so einem Ding bin, auch irgendwie nicht erkannt werden will vor allem, und möglichst keinen Kontakt, gibt's jetzt nichts Blöderes, als jetzt noch jemand zu fragen, wo das ist, ne? Also das ist ja richtig peinlich. Ja, nicht nur deswegen, sondern auch, weil derjenige dann natürlich auch denkt, okay, ja, hier, der Fußballer ist viel zu blöd, ne? Das einzukaufen, also hat er auch wahrscheinlich recht dann, aber das einzukaufen ist der eh viel zu blöd. Gut, mir blieb aber nichts anderes übrig. Ich wollte jetzt ja nicht dann noch ohne zwei Sachen da hinfahren. Dann habe ich jedenfalls mit der Hoffnung, dass die Mandeln nicht so weit weg von den Cashewnüssen stehen, einfach erstmal nur nach den Cashewnüssen gefragt, weil ich gesagt habe, okay, es müsste ja eine Richtung sein. Die hatte ich dann, aber natürlich habe ich dann die andere Kacke hier, Mandeln, nicht gefunden. Und vor der allergrößten Peinlichkeit, den gleichen nochmal zu fragen, weil du kennst das ja, das ist dann so ein, ja, ist dann für jeden Bereich ist dann so ein Mitarbeiter von denen. Den hätte ich jetzt eigentlich nochmal fragen müssen. Ja, war das wieder ein Segen, dass ich meinen Sohn dabei hatte. Der hat dann die Mandeln gefunden und hat mich quasi vor der...
Achso, ich dachte, du hast den Fragen geschickt.
Nein, der hat's gefunden, das ist ja noch schlimmer. Der hat's gefunden. Der hat mich also...
Ja, aber das interessiert mich jetzt mal. Was machst du denn, kannst du eigentlich noch weiter erzählen, deine Erfahrung, was machst du denn auf deiner Acai-Bowl für eine Toppings drauf?
Ja, da gibt's doch solche Kakao-Nips, aber so gesunde. Kennst du die?
Ja, die habe ich auch drauf.
Ja, ja, sehr gut.
Gut, die mache ich auch drauf.
Dann Himbeeren und Blaubeeren. Die hatte ich allerdings, die habe ich auch gekauft. Die habe ich sogar gefunden.
Die hast du auch gefunden,
ist ja. Ist vielleicht keine ganz große Leistung. Ich fahre aber
beim
schon...
Beim Obst oder was? Wo hast du die gesucht?
Aber ich war schon ein bisschen stolz auf mich, also dass ich das gefunden habe. Ja, genau. Dann Himbeeren, Blaubeeren, dann Chiasamen und was war noch? Ja, und dann halt von diesen Cashewnüssen gerieben.
Mandeln,
ne?
Und Cashewnüsse.
Genau, ja. So ein bisschen gerieben. So. Und das sind die Dinger, die ich da drauf hau. Hast du da noch andere Ideen? Also ich wusste ja wirklich, vertraut uns mal bitte, liebe Zuhörer. Das klingt jetzt alles so ein bisschen abgekatert hier, ne? Aber ich habe keine Ahnung, dass Felix jemals eine... Ich bleib bei Acai.
Acai.
Na, ist mir scheißegal.
Nein,
dass Acai. Jeder so eine Bowl da gegessen hat. Und also wirklich, das freut mich, das jetzt auch mal herauszufinden von dir. Der Podcast lohnt sich. Also sag mal, was machst du da drauf?
Also erstmal esse ich die schon, glaube ich, seit einem Jahr regelmäßig. Und ich mache mir...
Ich seit einer Woche?
Ja, deswegen habe ich dir schon länger Tipps geben können. Also Acai, dann mache ich ja noch gefrorene Heidelbeeren und Mango rein. Und als Topping mache ich dann die Kakaonips, Maulbeeren, Goji-Beeren und Hanfsamen.
Was?
Ja, da staunst du, ne?
Was für Beeren?
Goji-Beeren, das sind so rote, kleine, getrocknete Maulbeeren und Hanfsamen. Muss man ausprobieren. Und dann mache ich immer noch so einen kleinen Löffel Mandelmus obendrauf. Herrlich, herrlich.
Ja, also schmeckt mir grundsätzlich auch sehr gut. Ich glaube, wir bleiben mal, also jetzt haben wir ein paar Toppings genannt.
Kannst du das Rezept ja mal auf deinem Instagram-Account posten?
Genau, so. Das Rezept kann ich da posten oder wir besprechen das einfach hier beim nächsten Mal nochmal, weil jetzt haben wir natürlich die Zuhörer, hier haben wir schon, ja, natürlich hier Lust drauf gemacht und es schmeckt wirklich sehr, sehr gut und ist auch noch gesund. Dementsprechend werden wir in irgendeiner Form, entweder wird es da einen Post dazu geben oder nächste Woche wird es hier nochmal besprochen, auch ein Rezept rausgeben und dann freuen wir uns natürlich auch auf Feedback.
Hauptsache, du bist gesund geblieben im Urlaub.
Ich bin gesund geblieben, ja. Worauf möchtest du hinaus?
Ich habe nur gelesen hier, Mats Hummels verletzt im Urlaub beim Kicken mit Freunden.
Oh ja, das habe ich auch gelesen. Und weißt du was? Da habe ich auch an was gedacht. Weißt du ungefähr was?
Ja, da fällt mir auch was ein. Es ist schon, muss hier ein bisschen Kram im Hinterkopf, aber sowas Ähnliches hast du doch auch schon mal erlebt, ne?
Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht ganz genau, was bei Mats passiert ist, aber ich habe nur gelesen, dass er sich verletzt hat beim Fußballspielen mit Freunden am Knöchel oder am Sprunggelenk. Und das war für mich natürlich so, da gingen so ein bisschen die Alarmglocken an. denn da habe ich mich mal ganz schnell wieder, ganz schnell, warst du eigentlich dabei, um das mal kurz?
Ich war dabei.
Du warst, standst auf dem Platz, ne?
Ich stand auf dem Platz, Kunstrasen Rostock, Kunstrasen vor der Geschäftsstelle FC Hansa Rostock.
Ja, also um mal die Zuhörer reinzuholen, es war der Winter, beziehungsweise die Winterpause 2008, 2009.
Okay, das habe ich nicht mehr gewusst.
Doch. Doch, weil du wirst auch gleich merken, warum. Ich wusste das jetzt auf Anhieb auch nicht, aber an den Ereignissen danach konnte ich's ableiten. Jedenfalls haben wir die Winterpause, oder war wahrscheinlich um Weihnachten, dann zu Hause in Rostock verbracht. Und ja, was man so macht, da hat man auch mal Lust auf Fußball spielen. Und dann haben wir halt mit auf unserem alten Kunstrasen, noch schön mit Sand, weißt du, wo die Grätsche, wo du da noch alles aufreißt von der Haut. Da, wo wir ja als Jugendliche in Rostock immer trainiert haben, täglich. Da haben wir dann nochmal ein Spiel aufgezogen, unter anderem auch mit unserem Vater, der auch in der Startelf stand.
Links außen.
Mit eben einigen Mitarbeitern von Hansa Rostock. Und ich war anscheinend nicht mehr so gewöhnt an diesen Kunstrasen. Und es kam, wie es kommen musste. Nach 5 Minuten das erste Mal umgeknickt. Und ich hatte ich weiß nicht, ob du das noch vor Augen hast, ich hatte wirklich einen sehr, sehr dicken Knöchel. Also da habe ich mir schon irgendwie gedacht, okay, das sieht nicht so gut aus. Aber wir hatten Glück. Weißt du noch, was unser Glück war?
Glück im Unglück, was dann doch nicht so viel Glück war, das war ja ein Arzt dabei.
Ja, und zwar nicht nur ein Arzt, sondern der Arzt von Hansa Rostock. Man darf das nicht unterschätzen, weil die Arzt haben, Hansa Rostock. Ich weiß gar nicht, welche Liga die derzeit gespielt haben, aber das war schon noch
Zweite Liga, glaube ich.
Ich glaube, zweite Liga. Sehr angesehene Adresse. Also der offizielle Arzt von Hansa Rostock hat dort auch mitgespielt.
Wir nennen keine Namen.
Nee, wir nennen natürlich keine Namen. Natürlich nicht.
Was war jetzt schon die Zeit genannt? 2008, 2009 kann man natürlich rausfinden, aber wir nennen keine Namen.
Ja, aber Arzt ist ja auch nur in Anführungsstrichen. Nein, es war wirklich der Arzt. Jedenfalls natürlich dann den Fuß sofort gezeigt, Eis drauf, und dann, als dann das Spiel fertig war, hat er sich das angeguckt, der Arzt, und da hat er mir wirklich so ein bisschen die Angst genommen, weil das war Winterpause, ich war in München und wollte jetzt natürlich ungern verletzt kommen, und da hat er gesagt, ja, die Bänder sind heil, da ist nur die Kapsel ein bisschen gereizt. So. Und da habe ich mir schon gedacht, für die Kapsel ganz schön schmerzhaft und ganz schön dick, aber gut, nehme ich so hin, ist der Arzt, wenn der das sagt, dann ist es so. Das Problem war an der ganzen Sache, dass man erst dann...
Der Arzt war schon leicht angetrunken. Ja, leicht. Das war ein Problem.
Ein Problem bei der Diagnose. Ich glaube, das hilft ja jetzt eher, ne? Das heißt, es war ja nur wegen dem Zustand so. Jedenfalls war der Arzt, also unter 2 Promille war er nicht. So viel steht
er
fest.
Er war ja nicht im Dienst in dem Moment, muss man sagen, ne?
Nee, aber er hat trotzdem Arzt.
Weil er getrunken hat, muss man ja sagen. Nicht, dass er im Dienst getrunken hat, das muss man ja hier.
Nein, natürlich nicht im Dienst. Ja, aber im Dienst spielt ja auch kein Fußball mit uns. Also das war irgendein Abend. Naja, jedenfalls, ich war erstmal froh. Nichts passiert, Bänder sind heil, Kapsel gereizt. Nach München hab gesagt, direkt natürlich irgendwie 2 Tage später zurück nach München geflogen. Den Doc dort gezeigt, hab gesagt, ich habe dem natürlich erstmal gesagt, okay, ich bin beim Waldlauf umgeknickt, ne? Das war mir nämlich ein bisschen unangenehm, das so, oder ein bisschen peinlich auch, das so dann zu sagen, ja, hier beim Spiel umgeknickt, ne? Beim Waldlauf klingt erstmal ganz gut, aber ich war mir ja sicher, ist ja nur die Kapsel. So, und er hat halt ungefähr 3 Sekunden ungefähr meinen Fuß in der Hand, ohne jetzt irgendeine Untersuchung zu machen, hat gesagt, so, das war ein ganz klarer Bänderriss, das wird 2-3 Monate dauern. So, und dann will ich natürlich danach noch ins MRT, das hat das natürlich bestätigt, hatte ich dann auch keine Zweifel mehr. Ja, dementsprechend war ich dann 2,5 Monate raus. Und jetzt kommt das, warum ich sofort wusste, dass es 2008, 2009 war. Denn im Nachhinein, so blöd es klingt, glaube ich, dass mir dieser Bänderriss ja doch auch irgendwie ein bisschen geholfen hat, weil das war nämlich der Winter, wo ich von München nach Leverkusen gewechselt bin, wo ich noch verletzt gewechselt bin. Und ich glaube, dass wenn ich fit gewesen wäre, mir Bayern, glaube ich, den Wechsel gar nicht erlaubt hätte. Aber so war ich halt verletzt. Das war klar, es dauert eine Zeit und dauert vor allem dann auch wieder eine Zeit, bis ich dann wieder in Form bin. Und ich hatte vorher ja eh nicht viel gespielt. Das war ja die Zeit, wo ich eh wenig gespielt hatte. Ja, und das kam dann halt alles zusammen. Und dementsprechend durfte ich dann nach Leverkusen. Und wie sagt man so schön? And the rest is history.
Aber eine Frage muss ich ja noch stellen, ne? Glaubt denn FC Bayern München heute noch, dass du beim Waldlauf umgeknickt bist?
Sie haben zumindest bis heute nichts anderes gehört. Bis jetzt. Ich habe das nie klargestellt. Vor allem, als dann rauskam, dass es wirklich ein Bänderriss ist. war mir dann nicht zumute, da ich gesagt, ach komm, wisst ihr was, war beim Fußball. Nee, also jetzt wird es wahrscheinlich schwierig, es nach wie vor aufrechtzuerhalten, die These, aber ja.
Jetzt ist er verjährt.
Ist verjährt, kann ich nicht mal für angeklagt werden. Nein, aber allgemein Thema Verletzung. Es ist ja, da war jetzt mal so schön Spaß, aber schön ist es ja grundsätzlich nicht. Was waren dann deine so schlimmsten Verletzungen? Ich erinnere mich einmal, dich mit einem sehr, sehr dicken Verband an dem Knie runterhumpeln zu sehen, zu Bremen-Zeit. Ich glaube, das war irgendwas auch, was war das genau?
Das war ein Innenbandriss im Knie, da hatte ich dann auch, glaube ich, 10 Tage Gips, der natürlich zu Werder-Zeiten grün war. Aber der ging wirklich von unten vom Fuß bis hoch zur Leiste, also das war das ganze Bein eingegipst.
Was für eine Farbe hätte der aktuell?
Weiß nicht, was hat das Arbeitsamt für eine Farbe? Gibt es da irgendwas? Nee, das war ein Innenbandriss im Knie. Ansonsten, so Bänderrisse sind jetzt wirklich auch, also ich hatte noch ein Haarriss im Fuß, aber Bänderrisse sind so das Schlimmste, was ich bis jetzt hatte. Also da habe ich bis jetzt eigentlich auch relativ viel Glück gehabt, von noch schweren Sachen betroffen gewesen zu sein. Von daher kein Problem. Ich meine, wie geht man ja mal damit um, ist ja immer die Frage. Und ich heutzutage mit ein bisschen Erfahrung oder ein paar Tage, wenn man ein paar Tage älter ist, dann ist man da auch ein bisschen entspannter und nimmt sich da auch vielleicht mal 1-2 Tage länger eine Pause, um das wirklich auch ausheilen zu lassen, weil man ja auch wirklich ein besseres Gefühl dann auch für den Körper entwickelt. Aber ich erinnere mich gerade als jüngerer Spieler, da hat man immer irgendwo das Ziel gehabt, so schnell wie möglich wieder dabei zu sein. Ich meine, das hat man jetzt auch. Aber
das habe ich immer noch. Also ich bin nicht geduldig.
Man fühlt halt so eine Verpflichtung irgendwie dem Verein und auch dem Team gegenüber, da schnell wieder dabei zu sein. Außerdem ist es dann auch immer ein doofes Gefühl, wenn die dann trainieren, die Mannschaft oder spielen, du kannst nur zugucken, da fühlt man dann schon so einen gewissen Druck, auch mal schnell zurückzukommen. Und das, glaube ich, gerade in jüngeren Jahren, wenn man dann auch zu ehrgeizig war, führt das natürlich in vielen Fällen auch schnell mal wieder dazu, dass man zu schnell dabei ist und ja, die Verletzung nicht richtig ausgeheilt ist und dann das vielleicht sogar noch schlimmer wird. Das ist, glaube ich, immer so ein Zwiespalt, den man da hat. Auf der einen Seite will man es ja ausheilen lassen, auf der anderen Seite so schnell wie möglich zurück. Man spürt, glaube ich, auch wenn es keiner offen ausspricht, aber man spürt trotzdem von Vereinsseite immer so ein bisschen Druck, dass die ja auch wollen, dass du so schnell wieder fit bist, um wieder helfen zu können. Mit den Jahren, die man jetzt dabei ist, sage ich aber lieber einen Tag länger raus, um das komplett ausheilen zu lassen. Das ist langfristig das Bessere. Aber wenn du sagst, du bist ungeduldig, hast du schon mal das gehabt, dass du zu früh eingestiegen bist?
Ich glaube, ich bin noch nie zu früh eingestiegen, weil ich hatte noch nie irgendwie so einen Rückschlag dann irgendwie von einer Verletzung. Aber auf mich trifft das leider komplett überhaupt nicht zu, was du gerade so toll ausgeführt hast. Was ja dann auch, glaube ich, dann so ein bisschen deine Sicht mittlerweile da ist. Also bei mir war das als jüngerer Spieler so, wie auch jetzt, dass ich ein unfassbar schlechter Verletzter bin. Ein unfassbar ungeduldig, also ich hasse nichts mehr als verletzt zu sein. Also wenn du mal irgendwie eine Pause kriegst bei einem Spiel oder so, ne, das ist was anderes. Aber dieses verletzt zu sein, das, weiß ich nicht, dieses zuschauen zu müssen, irgendwie, wo man glaubt, helfen zu können, ich finde das furchtbar. Und ich spüre auch irgendwie null Druck vom Verein irgendwie, dass man sagt, muss schnell wiederkommen. Das überhaupt nicht. Den Druck mache ich mir echt selbst. Und ich bin echt so ein schlechter Patient. Also ich hatte ja die eine oder andere Verletzung, bin zwar, glaube ich, insgesamt wirklich gut durchgekommen, aber trotzdem die eine oder andere Verletzung gehabt. Egal, ob, weiß nicht, ich glaube damals den Bündelriss 2013, wo ich dann raus war, sage ich mal, aus der Champions League, wo wir mit Bayern dann die Champions League gewonnen haben. Es war auch irgendwie so nach 5 Minuten und beim ersten Sprint, und da kam der Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt auf den Platz gerannt und hat mir da direkt da in die, das war in den Adduktoren, da so hingefasst und hat gesagt, ja, Muskelbündelriss, hier hast ein schönes Loch. Ja, jedenfalls habe ich auch gemerkt, konnte nicht mal mehr gehen. Oder einmal
spürt der Mull sofort.
Der Mull, der spürt das, ja. Und dann hatte ich einmal auch einen Mittelfußbruch, also so ein Ermüdungsbruch, ein, glaube ich, Außenbandanriss im Knie oder sowas. Also es gab schon die eine oder andere Sache, aber ich bin, wie gesagt, ein unfassbar schlechter Verletzter. Und ich bin da auch allgemein dann nicht so gut drauf, auch zu Hause. Und das bestätigt mir auch meine Frau immer wieder gerne, dass ich auch echt schlecht bin verletzt. Also ich, das ist natürlich das irgendwie das einzig Gute, dass du
also noch schlechter als sonst dann.
Offensichtlich. Jedenfalls das einzig das einzig Gute daran ist ja wirklich, dass du dann wirklich mehr Zeit zu Hause bist und Zeit für die Family hast, dann auch nicht mitreisen musst oder so. Aber trotzdem ist bei mir einfach so eine extreme Grundunzufriedenheit, wenn ich verletzt bin. Und manchmal, ich komme ja mal relativ schnell wieder zurück, eigentlich mal schneller als man denkt. Und ich glaube, oft ist es auch so, dass ich die Physios einfach so lange nervt, bis sie einfach froh sind, mich los zu sein und dann wieder auf den Platz zu kommen. Ich bin aber links dafür noch nie bestraft worden, so richtig. Also da kam noch nie irgendwie, dass ich mich dann irgendwie eine Folgeverletzung oder so. Von daher werde ich das auch so durchziehen, weil es bisher immer gut geklappt hat.
Ja, hoffen, dass es so bleibt. Aber ist es denn, ist Müller-Wohlfahrt denn auch so ein Arzt, wo du dann bei Verletzungen auch als Vertrauenarzt bezeichnest, oder?
Nein, würde ich nicht gerne. Also ich habe ihm natürlich.
Hast du da keinen?
Nein, ich habe ihm natürlich während der Bayernzeit und solange er bei der Nationalmannschaft war, schon sehr vertraut und hat sich immer, wenn irgendwas anstand. Wie gesagt, es war ja nicht viel bei mir, ehrlich gesagt, war ich dann schon bei ihm. Aber ich fühle mich ehrlich gesagt hier in Madrid sehr, sehr gut behandelt. Und immer wenn ich mal was hatte, wurde hier auch eine Top-Arbeit gemacht, dass ich sehr, sehr schnell wieder zurückgekommen bin, ohne dass ich jetzt extra nach München geflogen bin. Von daher eher nicht, muss ich sagen. Also ich habe mich natürlich gern von ihm behandeln lassen, wenn wir auch wenn er die Mannschaft betreut hat, wo ich gespielt habe. Fühle mich aber hier in Madrid wirklich sehr, sehr gut aufgehoben, was Physios und Ärzte betrifft. Also da gibt es eigentlich echt keinen Grund, jetzt da deswegen nach Deutschland zu reisen und sich dort behandeln zu lassen. Das absolut nicht.
Na siehste,
dann kommen wir mal wieder zu Kommentaren und Fragen. Wir bedanken uns wie immer bei allen, die uns Fragen geschickt haben. Es war wieder sehr, sehr zahlreich. Wir haben uns da wieder durchgewühlt und haben versucht, wieder, ja, nicht die drei besten, das stimmt nicht. Wir haben drei rausgesucht, drei sehr gute. Auch wirklich Kompliment an alle. Die Fragen sind wirklich alle gut, sehr abwechslungsreich. Und wir behalten das weiter im Blick. Und wir hoffen natürlich, dass ihr weiter zahlreich Fragen stellt. Ihr seht, es kommen immer mindestens drei hier vor. Und die Chance ist relativ groß, dass ihr dann definitiv auch mal dabei seid. Die erste Frage
kommt. Wo sollen die Leute die denn hinschicken?
Ich wollte das heute echt verstecken, also am Ende von den Fragen. Aber ich sage es einfach am Anfang und am Ende, dass sie wieder zahlreich machen. Und danach liest du bitte die erste Frage vor.
Okay.
Ja, alle Fragen und Kommentare bitte wieder an luppen@studio-bummens.de. Und ihr hört es gleich nochmal am Ende.
Das musst du nicht mal mehr ablesen, oder? Das hast du schon drin.
Das habe ich sowas von im Kopf. So wie du das Intro. Habe ich hier die Adresse im Kopf.
Na, so hat jeder seine Aufgabe. Na gut, dann fange ich mal an mit der ersten. Die geht zum Thema Trainer. Und zwar von Christian kommt die Frage. Ihr hattet beide schon einige Trainer in eurer Karriere. Mit Sicherheit waren alle mehr oder weniger gut. Aber gibt es einen Trainer, der euch am meisten geprägt hat oder mit dem ihr am besten konntet? Und gibt es selber Überlegungen, später selbst mal als Trainer zu arbeiten? Und dann war noch eine Frage von Christian. Ob es der gleiche Christian ist, weiß ich jetzt nicht. Ist gut möglich.
Ich glaube nicht.
Mich würde mal interessieren, ob ihr eure Trainer eigentlich duzt oder ob ihr sogar Spitznamen habt. Wenn ja, welche? Speziell bei Toni würde mich interessieren, ob er seinen Trainer Sisu nennen darf. Das kannst du direkt mal beantworten.
Ja, darf ich.
Darfst du. Machst du auch?
Ja, mache ich auch. Warum nicht? Nein, das habe ich ja immer gesagt, dass er wirklich einem sehr auf Augenhöhe begegnet und ist ja auch noch nicht so ewig her, dass er Spieler war. Und ich hab so ein bisschen, um das zu verallgemeinern, so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wirklich so die deutschen Trainer oder die Zeit, die ich in Deutschland hatte, so Jupp Heynckes, Jogi Löw oder damals auch Van Gaal, wobei Van Gaal, glaube ich, sogar auch die Tochter ihn sitzen musste. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Dass man da wirklich eher so auf das Sie, ja, so diesen gesunden Abstand, auch absolut okay, achtet. Aber dass irgendwie so die ausländischen Trainer oder seitdem ich auch hier bin, wie Carlo Ancelotti oder auch Zidane, das immer beim Du ist. Ich glaube sogar auch, da bin ich jetzt aber nicht sicher, weil ich nichts in die Welt setzen will. Ich glaube, bei Pep war es, glaube ich, auch größtenteils du oder eigentlich immer du. Ich glaube ja. Wenn nicht, schlag mich keiner tot, aber ich glaube, war auch du. Also so ein bisschen da ist schon so ein bisschen so ein Unterschied zwischen In- und Ausland. Was hast du dann da für Erfahrungen gemacht? Im Inland?
Also ich, bis auf Thomas Schaaf damals, danach eigentlich alle mal per Du. Das bin ich jetzt seit Jahren gewohnt, so dass es hier per Du sind. Waren jetzt auch viele Deutsche dabei, von daher.
Kannst du das nicht bestätigen?
Kann ich nicht bestätigen. Aber wenn ich mal so einen Gentleman wie Jupp Heynckes sehe, so einen Trainer, den hatte ich noch nicht als Trainer, da verstehe ich das auch, wenn da sie gesagt wird. Also das Das ist auch völlig in Ordnung, aber das kann ich so nicht bestätigen mit dem In- und Ausland. Also da, ich glaube, dass es aber mittlerweile heutzutage sehr selten ist, dass die Trainer sich da noch siezen lassen.
Vielleicht kommt es ein bisschen aufs Alter natürlich auch an, ne?
Das ist auch gut möglich.
Weil es ja viele junge Trainer gibt, wo du eher so ein bisschen auf Augenhöhe bist.
So, was hat er denn noch gefragt? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen.
Ja, die erste Frage. Ich sag das für dich, da kannst du erst beantworten.
Ja, gut.
Welcher Trainer dich am meisten geprägt hat oder mit wem du am besten konntest? Und du kannst auch direkt die Folgefrage, wenn du es dir merken kannst, ob es Überlegungen gibt, selbst mal Trainer zu werden.
Boah, das ist jetzt erstmal schwer, da einen rauszupicken, wer hat einen am meisten geprägt. Ich glaube,
mach doch jetzt mal einfach.
Die diplomatische Antwort ist ja immer, man hat von jedem was gelernt, von jedem was mitgenommen.
Ach. Jetzt drücke ich gleich auf Stopp.
Ja. Drück mal auf Stopp. Nee, da kann ich jemanden nennen, den vielleicht viel nicht so bekannt ist. Das ist der André Hofschneider, den ich hier bei Union hatte, war nicht so lange Zeit, aber das war ein Trainer, der mir halt zu 100% Vertrauen geschenkt hat und auch irgendwo die gleichen Ideen oder die gleiche Idee vom Fußball hatte wie ich. Dazu waren wir auch menschlich auf einer Wellenlänge.
Habe ich auf deiner Hochzeit erspäht.
Richtig.
Kollegen Hofschneider.
Richtig. Und das hat einfach gepasst. War leider nicht so lang, die Zusammenarbeit, aber das war vom ersten Tag an eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dazu muss ich auch Urs Fischer nennen, meinen aktuellen Trainer oder meinen letzten Trainer, aktuell habe ich ja keinen, der auch menschlich absolut top ist und von dem man echt sagen kann, dass er so ein, ja, die Mannschaftsführung, also eine Gruppe zu führen, da ist er wirklich ganz vorne dabei, auch jemand mit einer klaren Idee und ja, das waren so die, wo ich viel mitgenommen habe. Und unter ihm hatten wir halt auch extrem Erfolg. Das prägt einen das natürlich dann auch immer. Ganz am Anfang Thomas Schaaf, ja, eine Institution sozusagen. Das war auch spannend, ihn als Trainer zu haben. Ja, auch viel erlebt hat, viel erreicht hat und war jemand, der nicht viel geredet hat, aber.
Absolut. Der hat mich so glücklich gemacht. Du weißt, also Thomas Schaaf, das war für mich, da war und bin ich Fan von ihm. Ja. Er hat mir die Meisterschaft geschenkt, 2003, 2004, werde ich ihm nicht vergessen.
Ja, als Werder-Fan war das schon was Besonderes damals, das stimmt.
Absolut.
Ne, er hat nicht viel geredet, ne, auch als Trainer so, aber er hat einer Mannschaft immer viel Freiheiten gegeben trotzdem. Und weil er halt nicht viel geredet hat, hat er halt auch nicht viel verboten, von da hatte man viel Freiheit. Aber nee, das war schon spannend, ihn auch als Trainer zu haben. Das sind jetzt so drei Namen, die ich jetzt da nennen würde. Wie ist es bei dir?
Ja, wie erwartet, hast du die zweite Antwort vergessen. Ich stelle dir nochmal die Frage. Gibt es selbst Überlegungen, später Trainer zu werden?
Ja, aber eher im Nachwuchsbereich als oben im Profibereich, weil ich glaube und ja auch miterlebe, wie die Trainer arbeiten, dass es ein riesen Zeitaufwand ist, den ich nach jetzigem Stand so nicht haben wollen würde. Außerdem reizt mich echt die Arbeit mit jungen Spielern, wo man, glaube ich, schon auch noch mehr verändern kann, mehr sich selbst verwirklichen kann. Und was mir ganz wichtig wäre und dann auch ist, einfach auch Werte außerhalb des Platzes zu vermitteln. Und das ist im Nachwuchsbereich, glaube ich, eine gute Möglichkeit, das dort zu machen. Das wäre meine Priorität. So, habe ich die Fragen jetzt gut beantwortet.
Sehr gut sogar. Und ich würde jetzt auch zu der letzten Frage, die du beantwortet hast, von meiner Seite aus noch zufügen, dass es für mich hundertprozentig genau das Gleiche gilt. Und eine Sache, die mich einfach auch noch abschreckt vor dem Profi-Trainer sein, einfach, ja, dieses Reisen, diese Hotelübernachtung, dieses ständig unterwegs sein. Das noch dazugefügt, unterschreibe ich deine Antwort zu 100%. Von daher muss ich jetzt, glaube ich, noch...
Dann machst du es dir wieder schön einfach.
Nee, ich antworte jetzt auch noch die erste Frage. Ja, sonst nicht, dass er Christian, sonst ist Christian traurig. Deswegen muss ich jetzt natürlich noch beantworten, mit welchem Trainer ich am besten konnte oder mich am meisten geprägt hat. Und da ist die Antwort sehr schnell. Jupp Heynckes war der Trainer, den ich, glaube ich, am längsten hatte, der mir geholfen hat, in Leverkusen Fuß zu fassen, der mir geholfen hat, mich in Bayern endgültig durchzusetzen, der mir geholfen hat, ein Topspieler zu werden. Punkt. Ich habe natürlich auch ganz viele Top-Trainer gehabt. Das Jahr mit Pep war überragend, hat mich sehr weitergebracht. Die Jahre mit Siso hier waren die erfolgreichsten, die man sich ja vorstellen kann. Mehr geht ja eigentlich nicht. Aber wenn ich einen nennen muss, dann ist es Jupp Heynckes.
Den habe ich auf deiner Hochzeit erspäht.
Richtig. Guter Mann. Zweite Frage kommt von Sebi. Mit welchen Jungs aus der gemeinsamen Karriere würdet ihr die gemeinsame erste Elf für ein Spiel zum Abschied besetzen? Und dann kommt noch alles Gute, Toni, für die Champions League und Felix, dir ein gutes Händchen bei der Vereinsauswahl. Ja, Abschiedsspiel. Jetzt ist es schon soweit. Jetzt müssen wir über unsere Abschiedsspiele reden. Du könntest deins ja eigentlich morgen machen.
Nach jetzigem Stand.
Also grundsätzlich kann ich ja, bevor wir das vielleicht ein bisschen durchgehen, ist natürlich auch immer eine Debatte, Junge, wen nimmst du rein, wen nicht und wer nicht, ah Junge, gut, da freue ich mich jetzt schon drauf, was da draus gemacht wird, aber gut, grundsätzlich will ich aber mal sagen, ich habe mir das zwar jetzt überlegt, aber die erste Überlegung war vor allem, dass ich gar kein Abschiedsspiel haben wollen würde und es auch mit mir keins geben wird, trotzdem mache ich das Spielchen jetzt mal mit und wir bestellen da mal eine ist Elf
hypothetisch.
Aus. Genau, genau. Und du startest mal. Wollen wir mal die Position durchgehen? Hast du dir da was überlegt?
Ich habe mir das sogar aufgeschrieben.
Sehr gut. In welchem?
Erstmal, was für ein System spielst du?
Ja, ich spiele ein 4-3-3.
Ja, ich spiele ein 3-4-3.
Ja. Okay, dann fangen. Aber im Torwart haben wir beide. Von daher fangen wir an mit dem Torwart, wenn du dabei hast. Ja,
beide, das wäre bei mir Felix Wiedwald.
Gut. Möchtest du dazu was sagen oder nicht? Einfach lassen, kannst einfach stehen. Ein
sehr guter Kumpel von mir. Habe ich meine Anfangszeit in Bremen. Haben wir oft zusammen in der U23 gespielt und nachher auch bei den Profis. Sehr guter Freund geworden und bis heute und deswegen ganz klar gesetzt Stammkeeper Nummer 1 bei mir.
Okay, ich möchte mein System ändern. Ich möchte auch ein 3-4-3 spielen. Warte, ich muss eine Position ändern. Ich sage auch gleich warum.
Jetzt ich hätte am liebsten ein 2-5-3 gespielt, weil ich so viel im Mittelfeld spiele habe.
Okay. Ja, im Tor habe ich ich habe zwei Namen aufgeschrieben. Tut mir leid, aber zählt als ein Torwart. Und zwar habe ich da Manuel Neuer und Keylor Navas aufgeschrieben. Kurze Begründung, Manuel Neuer ist für mich der beste Torwart, mit dem ich zusammengespielt habe. Und wahrscheinlich nicht nur mit dem ich zusammengespielt habe, sondern den es gibt. Aber allerdings, Keylor Navas, wirklich ein überragender Typ. Und mit dem habe ich natürlich 3 Champions League-Titel geholt, wo er auch natürlich einen großen Anteil hatte. Ich konnte mich da nicht entscheiden. So, Punkt. Verteidiger.
Das ist okay.
Das ist okay, okay.
Du kannst doch mit 2 Torhütern spielen, hast halt nur...
Wollte ich aber nicht. Aber Abschiedsspiel, das ist ja immer so, da kann man ja in der Halbzeit wechseln. Das ist ja gar kein Problem.
Na, okay.
Soll ich mal mit der Verteidigung weitermachen?
Ja, sag mal die ganze Verteidigung.
Genau, ich sag jetzt mal, da ich jetzt einen noch ins Mittelfeld geschoben habe, der es mir sehr danken wird, spiele ich auch mal mit 3 hinten. Einmal Sergio Ramos, da braucht man, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Wahrscheinlich... Ja, einer der besten Innenverteidiger aller Zeiten. Dann steht da Stefan Reinartz bei mir in Leverkusen, auch wenn er da größtenteils auf der 6 gespielt hat. Konnte auch immer Innenverteidiger spielen. Ja, mein großes Vorbild, hat mit 28 aufgehört mit Fußball. Nein, Spaß beiseite, aber ist seit der, Leverkusen-Zeit auch privat einfach ein guter Freund geworden. Und ich habe immer sehr, sehr gern mit ihm zusammengespielt. Ja genau, den Zeitpunkt habe ich verpasst, von daher muss ich jetzt weitermachen. Und der dritte ist Gonzalo Castro. Und zwar, weil grundsätzlich das in meinen Augen überragender Spieler war. Wer sich daran erinnert, ich habe ja in Leverkusen bin ich über die linke Schiene gekommen. Und Gonzo hat immer hinter mir gespielt.
In deinem Tempo.
Ja, genau.
Nach innen gezogen.
Genau. Aber Gonzo hat immer hinter mir gespielt. Und das hat fußballerisch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn auch das absolut nicht seine Lieblingsposition war. Trotzdem hat es immer viel Spaß gemacht mit ihm und war sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, er selbst hätte auch aus seiner Karriere noch was ganz anderes machen können. Eigentlich ein überragender Spieler. Ja, das sind meine 3. Dann komm du mal mit 3 deinen Verteidigern um die Ecke.
Ja, das ist klar gesetzt. Per Mertesacker.
Haben wir schon mal erklärt hier.
Ein Jahr in Bremen zusammengespielt. Klasse Typ, haben wir im Podcast schon mal drüber geredet. Dann Florian Hübner. Ein Teil der Berlin Wall in einem Aufstiegsjahr und auch ein sehr guter Freund von mir. Ganz klar gesetzt. Und dann in die Abwehrmitte habe ich jetzt mal Philipp Bargfrede geschoben, der das auch schon gespielt hat, eigentlich auch Mittelfeldspieler. Auch das ein sehr guter Freund von mir aus Bremer Zeiten, der ja aktuell heute haben sie den Vertrag mit ihm nicht verlängert, der war 16 Jahre in Bremen. Seine Bremer Zeit ist heute zu Ende gegangen, was mir sehr leid tut, aber die Freundschaft bleibt natürlich bestehen und dadurch, dass er in Bremer ist und ich auch nach Bremen zurückgehe, irgendwann wird es da noch einige gute Zeiten zusammen geben. Deswegen muss er ganz klar auch bei mir in der Elf spielen.
Sehr gut. Dann machen wir weiter direkt mit deinem Mittelfeld.
Mittelfeld habe ich die Meisterraute, die Werder-Meisterraute ausgepackt, aber nur vom System. Da spielen wir beide. Da spielen wir beide. Also, ne, du musst...
auf der Doppel-6.
Nö, du spielst halb links. Hast ja gesagt, hier linke Schiene. Ja. Aus alten Zeiten lasse ich dich da nochmal ran.
Sehr gut. Sehr gut.
Ich spiele auf 10. So, dann haben wir dann auf der 6 haben wir Stefan Fürstner. Auch wieder mal ein sehr guter Freund. Also eine sehr persönliche Elf. Hier bei Union zusammengespielt. Eine große Freundschaft entstanden. Deswegen auch da gesetzt. Und auf halb rechts spielt bei mir Robert Andrich. Auch jetzt nur ein Jahr zusammengespielt bis jetzt. Vielleicht wird es da noch ein bisschen mehr. Auch da besteht eine sehr gute Beziehung.
Sehr gut.
Das sind meine 4.
Sehr gut. Ja gut, ich habe jetzt natürlich auch ein Vierer-Mittelfeld mittlerweile. Ich habe nämlich, eigentlich war das Mittelfeld besetzt mit dem Trio Casemiro, Modric, Kroos. Bei Kroos ist natürlich die, da kannst du ganz variabel einsetzen, ob ich oder du. Also da einer, wahrscheinlich reicht die Luft nur für eine Halbzeit für uns beide. Und ich habe jetzt den Kollegen Joshua Kimmich von der rechten Verteidigerposition ins Mittelfeld, weil er natürlich nicht so gerne da hinten spielt. Von daher möchte ich ihn jetzt auch glücklich machen und da im Mittelfeld spielen lassen. Ja, zu den ersten drei, ich glaube, wir haben eine relativ erfolgreiche Zeit zusammen. Und ja, ich glaube, bei Joshua, da wird noch der eine oder andere Titel folgen, beziehungsweise ist das auch für mich ganz klar der kommende Kapitän der Nationalmannschaft in den folgenden Jahren, gepaart, was Qualität und Mentalität betrifft, und dass ich mich mit ihm auch sehr, sehr gut verstehe, glaube ich, wird das so kommen. Deswegen auch eher in meiner Elf. Dann soll ich mal mit dem Sturm weitermachen.
Mach mal, wir lassen übrig 3.
Ja, 3. 3-4-3. Ich habe auch ein 3-4-3 umgeswitcht. Ja, vorne drin, keine große Überraschung, Miro Klose. Alle, die die Begründung hören wollen, hören den Podcast von vor 2 Wochen nochmal. Dann über links, Cristiano Ronaldo. Da führt kein Weg dran vorbei, der beste Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe. Und dann bin ich geschwankt.
Hast du auch schon erklärt.
Habe ich auch schon erklärt. Und dann bin ich geschwankt zwischen Thomas Müller, mit dem ich natürlich auch eine lange Vergangenheit habe. Wir haben schon in der U19 von Bayern zusammengespielt. Haben uns, glaube ich, immer gut verstanden, außerhalb wie auch auf dem Platz. Und auch da teile ich wieder das in Halbzeiten. Der spielt die ersten, nee, der spielt vielleicht 60. Der kann eigentlich ganz relativ gut laufen. Und Franck Ribéry, der, mit dem ich, ja, auch sehr, sehr gern zusammengespielt habe. Ich habe dann in München ja auch auf der 10 gespielt oft oder auch mal so ein bisschen halb links. Und er war dann halt eben der links gespielt hat und das Zusammenspiel hat auch immer gut geklappt. Dazu zwar ein verrückter, aber wirklich guter Typ, muss man sagen. Und das ist meine 11. Beziehungsweise jetzt ist es eigentlich fast schon meine 12 oder 13.
Deine 14.
Ja, aber ich gehe es aber ganz kurz durch. Neuer, Ramos, Reinhardt, Castro, Casemiro, Modric, Kimmich, Kroos, Toni oder Felix, sucht euch aus, Ribéry oder Thomas Müller, Miro Klose und Cristiano Ronaldo.
Ah, kann man.
Ich warte noch auf deinen Sturm.
Mein Sturm, ja, das ist, über rechts kommt Finn Bartels, aus Bremer Zeiten,
oh, ja,
zusammengespielt. Und
Darf ich eine kurze Anekdote erzählen?
Zu Finn Bartels?
Ja.
Ja, bitte.
Also gar nicht mal so sehr zu ihm persönlich, aber, also, allein, dass du ihn jetzt da drin hast, ich kenne ihn ja jetzt nicht persönlich, aber er kommt wirklich immer sehr, sehr angenehm und sympathisch rüber. Und ich glaube, du kannst das wahrscheinlich gleich bestätigen, sonst wäre er da nicht drin. Und ja, auch wegen ihm und weil wir den Namen cool finden, heißt unser zweiter Sohn Finn. Das als kurze Anekdote. Ja, kannst weitermachen.
Ja, sehr gut. Schön. Ja, nee, zu ihm. Also ich habe ja mit ihm in Rostock schon zusammengespielt, damals noch Zweitliga und dann auch in Bremen. Zu Rostocker Zeiten kann ich von ihm eine Anekdote erzählen. Der hat, glaube ich, 5 Fußminuten vom Stadion weggewohnt, auch vom Trainingsgelände und ist trotzdem 3-mal die Woche zu spät gekommen. Aber gut, das sind vergangene Zeiten. Aber auch den ein oder anderen Abend verbracht. Also da mit dem kann man auch gut was unternehmen. Und dazu auch noch mein Zimmerkollege gewesen in Bremen.
Mhm. Sehr schön.
Was habt ihr da so gemacht? Da auch spielen. Und dann habe ich noch 2 Spieler vorne, wo ich sage, das sind die besten Spieler, mit denen ich zusammenspielen durfte in meiner Karriere.
Einen weiß ich.
Zum einen Claudio Pizarro.
Ja, danke, den hätte ich jetzt auch so genannt.
Claudio Pizarro gesetzt. Und über links kommt bei mir Kevin De Bruyne.
Das ist okay.
der schon zu Bremer Zeiten überragender Spieler war und damals uns auch den Klassenerhalt fast im Alleingang gesichert hat. Deswegen musste er da auch spielen.
Absolut. Das ist meine Mannschaft. Ich glaube, wünsche mir jetzt am Freitag nicht so viel Erfolg, aber gut, ich kann das verstehen. Guter Spieler, ja. Den haben wir übrigens auch dazu kurz, also zu allem hier eine Anekdote, ne? Das macht den Podcast aus.
Und der nächste Sohn heißt Kevin, oder was?
Nein, aber ihn haben wir letztes Jahr zufällig im Urlaub getroffen. Wir haben nicht im gleichen Hotelurlaub gemacht wie wir und da haben wir uns auch kurz unterhalten. Wirklich auch ganz, ganz angenehmer Typ, muss man dazu sagen. Wusste natürlich auch irgendwie mit dir dann irgendwie Bremer Zeit und spricht natürlich auch gut Deutsch und ja, war ganz angenehm. Deswegen das kurz am Rande. Und dann hoffen wir einfach nur, so jetzt haben wir hier lange erzählt, jetzt hoffen wir einfach nur, dass es nicht,
ja, gut,
dass es nie zu diesem Spiel kommt. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich auch noch sagen. Dritte Frage von Katja. Und zwar ist das mal...
Oh, da bin ich gespannt, weil da kann ich nicht mal die Antwort.
Die kannte ich bis heute Morgen auch nicht. Die erste und einzigste Frage von Katja ist eine Frage an Opa Groß, also nicht an uns. Den Gärtner in der Familie. Hat er ein Geheimrezept gegen Schnecken und Blattläuse im Garten? Und ja, dadurch, dass ich da natürlich hätte nichts dazu sagen können, genauso wenig wie du, habe ich kurzerhand den Hörer heute Morgen in die Hand genommen und auf dem Weg zum Training Opa angerufen. Und die Originalantwort ist, ja, gegen Schnecken und Blattläuse helfen Brennnessel bzw. Brennnesselsud. O-Ton, das können die nicht ab. So, ich würde mal übersetzen. Das überleben die nicht. Aber das ist jetzt Interpretation, das können die nicht ab. Also Brennnessel oder Brennnesselsud. Allerdings hat er da noch einen Geheimtipp gehabt gegen Schnecken. Da muss man eine Schüssel Bier hinstellen. Die kommen dann und das können die auch nicht ab. Hat er gesagt. Allerdings hat er dazu gesagt, das hat er nur gehört, das hat er noch nicht gemacht, weil das Bier trinkt er lieber selbst. Das hat er gesagt.
Das hast du gesagt?
Nein, das hat er selbst gesagt.
Okay, ja, das ist verständlich.
Ich zitiere nur. Also, ich hoffe, Katja ist zufrieden mit der Antwort. Opa konnte weiterhelfen. Danke, Opa, auch nochmal, ne, an deine Hilfe. War schön, dich heute Morgen wieder gehört zu haben.
Natürlich, das ist ja ein wichtiger Teil hier.
Absolut, absolut. Er hat uns da auch sehr gerne wieder weitergeholfen. Sehr gut, dann haben wir alle Fragen, oder nicht alle, aber zumindest drei wieder beantwortet. Und das, glaube ich, auch sehr, sehr ausführlich. Und wie angekündigt, weitere Fragen luppen@studio-bummens.de. Wir freuen uns über alles, was kommt. Wirklich. Ja, fast alles. Alles Ehrlich? Gute.
Sehr schön.
Dann habe ich hier noch was gefunden, wo ich, ja, das erste Angebot für Felix ist reingeflattert. Und das werden wir jetzt besprechen. Nämlich in der Kategorie
Spielbericht Internet.
Ja, es gibt ja immer neue Wege, wie man sich mittlerweile Spieler holen will. Und ein Weg anscheinend ist jetzt mittlerweile auch Twitter. Und zwar hat der Großinvestor Lars Windhorst von Hertha Felix angetwittert. Ich zitiere mal kurz. Felix Groß, geben wir einen Vertrag bis 2028. Gehalt kann er selbst eintragen. Kommst du dann auch TK, also Toni Groß, Deal? Jetzt sollte man vielleicht kurz auflösen, dass das nicht der echte Lars Windhorst ist. Kurz zur Erklärung, Lars Windhorst ist ja der Großinvestor von Hertha, also nicht gerade der beste Freund von vielleicht Union oder Union-Spielern. Dass das natürlich ein Fake-Account ist, also er das nicht selbst ist. Trotzdem hat Felix es sich nicht nehmen lassen, zu antworten, niemals, Berlin ist rot-weiß.
So ist es.
Ich glaube, ich weiß die Antwort, trotzdem frage ich sie einfach nochmal. Ist das die ehrliche Antwort gewesen? Weil wenn du eintragen kannst, welches Gehalt du haben möchtest, ist das die ehrliche Antwort? Hand aufs Herz und bitte.
Hand aufs Herz, da schwöre ich auf alles, was mir heilig ist. Für kein Geld der Welt würde ich zu Hertha gehen. Das Gleiche trifft übrigens auch auf den HSV zu.
Na gut, das will ich auch nicht machen.
Das soll jetzt auch gar kein... das soll jetzt auch gar nicht irgendwie als Angriff gegen die Vereine gewertet werden, aber das ist einfach so mein Verständnis von Loyalität und auch Identifikation mit den Vereinen, wo ich gespielt habe, wo ich auch spiele und gerade die lange Zeit. Ich war 5,5 Jahre in Bremen, war jetzt 4,5 Jahre hier bei Union in Berlin. Das ist einfach so, ja, mein Verständnis davon zu sagen, dann kann ich nicht zu Hertha gehen und kann ich auch nicht zum HSV gehen, weil das einfach die Rivalen sind und deswegen wird das für kein Geld der Welt passieren. Das würde für mich auch so ein bisschen...
Das wird bei mir und Barcelona auch schwierig.
Das glaube ich. Aber na, für mich würde einfach so die Zeit, die ich dann in den Verein hatte, das würde an Bedeutung verlieren, wenn ich das machen würde. Und ja, das ist einfach meine Überzeugung, sowas zu sagen. Deswegen kann ich das hier zu 1000% versprechen, dass es nicht passieren wird, dass ich weder zu Hertha noch zu HSV gehe.
Das glaube ich dir. So wie du sagst, kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Tage. Aber nochmal allgemein, sage ich mal, zur Vereinstreue. Du bist ja schon jemand, der sich immer auch sehr identifiziert mit seinem Verein. Also ich weiß das, wie sehr Bremen dir am Herzen hängt und auch Union. Und auch wenn ja, man muss ja sagen, auch, sag ich mal, die Behandlung des einen oder anderen in den Vereinen, in denen du gespielt hast oder des Trainers oder auch ja nicht immer durchgängig super war oder deine persönliche sportliche Situation nicht immer super. Da geht es ja oft los, dass sich das dann so ein bisschen ändert. Trotzdem bist du ja immer sehr vereinstreu und identifizierst dich sehr mit denen. Woher kommt das, dass das bei dir so ist? Weil bei vielen ist es ja so, dass sobald die sportliche Situation mal kurz schlecht ist, ist die ganze Liebe zum Verein auch weg.
Ja, erstmal, wenn man schwierige Zeiten durchmacht und die auch übersteht, das stellt schon so eine Verbindung her. Das habe ich in beiden Vereinen erlebt. Dazu lernt man die Leute hier drumherum kennen, im Verein die Mitarbeiter, aber auch Fans und entwickelt da so ein Gefühl dafür und deswegen ist es mein Verständnis auch von einer Art von Karriere zu sagen, ich gehe auch mit einem Verein durch schwere Zeiten und laufe da nicht weg, wenn es nicht läuft. Und klar muss der Verein auch zu einem passen und ich habe das Glück bis jetzt gehabt, dass ich mit Bremen und Union Verein habe, wo das echt auch zu mir passt, wo die Leute, die Mitarbeiter, das Ganze drumherum, das ganze Umfeld, das passt einfach zu mir. Und das ist einfach ein Gefühl, was man dann entwickelt und deswegen kann ich da von hoher Identifikation sprechen und das auch ist auch nicht nur so gemeint, das ist einfach oder dahingesagt, das ist auch wirklich so gemeint und ich bin auch keiner, der das großartig dann immer nach außen darstellen will mit irgendwelchen Aktionen. Ich versuche das dann auch intern zu leben und da gibt's ja genug andere, die irgendwo nach außen gerne was erzählen, wie sehr sie der Fanliebling sind, dann intern aber anders handeln und das ist jetzt nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Von daher, ja, ist einfach so mein Gefühl, was sich dann immer da so entwickelt.
Ja, nein, das ist ja grundsätzlich auch gut, aber oft ist es ja auch dann so, wenn eine persönliche sportliche Situation nicht gut ist, ja, dass das dann auch relativ schnell dann mal in die andere Richtung geht. Aber grundsätzlich sehe ich das natürlich auch so, dass man, finde ich, auch so einen gewissen Stolz auch verspüren sollte für den jeweiligen Verein, dann zu spielen und eben auch zu versuchen für Mannschaft, ja, Verein und Fans auch dann irgendwie alles zu tun. Und dann im Normalfall kommt dann eben das auch an Wertschätzung zurück von denjenigen. Und finde, da gehört einfach auch dazu, dass man nicht beim kleinsten Problem dann irgendwie abhaut. Und finde, ich meine, es gibt ja immer weniger Beispiele, aber beispielsweise, keine Ahnung, Marco Reus oder Thomas Müller sind ja schon Beispiele, die das auch sehr leben und sehr lange bei ihren Vereinen schon sind. Trotzdem glaube ich, und um da mal so ein bisschen den Haken zu machen, trotzdem gibt's in meinen Augen natürlich auch viele Situationen, sag ich mal, wo ein Wechsel absolut Sinn macht und was dann auch nichts damit zu tun hat, dass man eben nicht treu ist oder sich nicht identifiziert mit dem Verein. Keine Ahnung, wenn man sich sportlich weiterentwickeln will, wenn man mal ins Ausland will oder wirklich die sportliche Situation beim aktuellen Verein es nicht hergibt, ja, dass man da bleibt. Das heißt ja nicht direkt, dass man sich nicht damit identifiziert, finde ich schon. Das ist ja auch beim Beispiel zu bleiben, Thomas Müller, also ich kenne ihn ja sehr, sehr gut und wie sehr er Münchner ist und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass er, wenn jetzt das noch sehr, sehr lange weitergegangen wäre unter Kovac beispielsweise, wo er dann kaum gespielt hat, weiß ich nicht, ob er sich dann nicht doch überlegt hätte, auch mal was anderes zu machen. Und trotzdem ist er ja der Letzte, dem man theoretisch, sag ich mal, vorwerfen kann, sich nicht mit dem Verein zu identifizieren.
Das ist korrekt.
Ja, sehr gut.
Hast du gut gesagt.
Danke. Nein, das sehe ich so. Also nicht jeder Vereinswechsel ist in meinen Augen dann irgendwie ein Fehlen von Treue zum Verein, aber es gibt natürlich Situationen, wo man sich mit dem Verein einfach auch mal, ja, einfach zusammentun muss und einen gewissen Stolz zeigen sollte, da zu sein.
Das ist wirklich so. Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und was man noch mit Fug und Recht behaupten kann, ist ja, dass wir in den letzten Folgen immer was zu feiern hatten. Und das ist auch vielleicht im kleineren Rahmen, aber auch in dieser Folge der Fall, denn du hast bei Instagram die 25 Millionen Marke an Followern geknackt. Dazu möchte ich dir natürlich herzlich gratulieren.
Stehst du wieder auf und
wie
klatscht?
Wie stolz bist du?
Oder
nicht? Nee, das ist ja ein kleinerer Rahmen heute, habe ich ja gesagt.
Ja, danke. Also Gott sei Dank. Ja, was heißt das? Also ich sag mal so, das irgendwie als das nimmt ja allgemein in der Wahrnehmung immer eine immer wichtigere, wichtigeren Stand ein, ne? Dieses Instagram oder allgemein Social Media. Ich kann sagen, das ist wahrscheinlich oder ist schon eine schöne Zahl und es freut mich definitiv auch, dass sich, sag ich mal, so viele für mich interessieren oder anscheinend das auch ganz gut finden. Vor allem aber, dass auch, sag ich mal, in Anführungsstrichen mein Weg bei so einer Plattform einen gewissen Erfolg haben kann. Ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt verdächtigt, keine Ahnung, 5 Selfies am Tag zu posten, jeden Tag mein Frühstück, Mittag und Abendessen da zu teilen. Also Ausnahme natürlich.
Ja, aber die Acai-Bowl musst du machen.
Ja, Ausnahme war natürlich auch mein Burger. Ne? Das ist das schon. Aber ich weiß nicht, ob das so fördernd ist. Ja, oder keine Ahnung. Jeden
Tag Werbung. Kein Rezept zugeschrieben.
Machen wir auch noch. Nein, oder jeden Tag Werbung zu machen oder, keine Ahnung, meine Kinder da groß zu präsentieren. Was man ja bei ganz vielen so sieht, um dann irgendwie irgendwelche Likes, Klicks oder was auch immer zu bekommen. Also, dass ich schon da irgendwie auch so sein kann, wie ich bin, dass ich dann was poste, wenn ich Bock habe und auch was ich poste und zwar ohne irgendwie den Hintergedanken da ja irgendjemandem groß mit zugefallen. Von daher ist es schon mal ganz angenehm zu sehen, dass auch dieser Weg geht und trotzdem muss man sagen, 25 Millionen, schön und gut. Trotzdem finde ich, sollte man die Zahl nicht überbewerten. Ich finde auch allgemein, wenn wir jetzt schon so über Social Media und die Wichtigkeit heutzutage reden, dann finde ich und hören ja nun mal mittlerweile auch hier bei diesem Podcast, was sehr, sehr schön ist, viel, viel Leute zu und von daher finde ich, haben wir auch eine gewisse Verantwortung, finde ich, auch dann drüber zu sprechen und an meine Wahrnehmung ist einfach, dass das einfach nicht die reale Welt ist. Ja, das muss man sich immer wieder klar machen, finde ich. Also wie sich viele Leute irgendwie darstellen, nur um gut anzukommen, oder durch Werbung Geld zu machen, Fotos posten, die komplett bearbeitet sind, nur dass es irgendwie perfekt aussieht. Ja, das ist einfach größtenteils auch ganz oft viel Peinlichkeit und ganz viel Fake. Deswegen auch mal wirklich ganz ernst gemeint mein Tipp. Ja, und wer 25 Millionen hat, von dem kann man auch mal einen Tipp annehmen. Nein, aber Spaß beiseite. Nimmt Instagram bzw. allgemein Social Media von mir aus irgendwie als Infoquelle, als Spielzeug oder was auch immer, aber definiert euch nicht darüber. Ja, nehmt es nicht ernst und sucht euch vor allem nicht, sucht nicht dort nach irgendwelchen Idealen, die vielleicht auch gar nicht so sind, wie sie scheinen. Von daher ist das mein wirklich ernst gemeinter Tipp und solange ihr es dann so nutzt, alles gut, aber es gibt dem nicht diese absolute Wichtigkeit. Du darfst gerne noch was dazu fügen.
Zu deiner Verantwortung auf jeden Fall gerecht geworden. Ich kann da nicht viel oder will auch gar nicht viel hinzufügen, was du gesagt hast. Also es ist ja wirklich, es geht irgendwann in die falsche Richtung, wenn sich junge Leute einfach irgendwo Vorbilder auf Instagram suchen und nicht in der normalen Welt. Und ist alles schön, macht ja auch Spaß. Mir macht es auch Spaß, da mal ein bisschen rumzueiern. Aber wirklich echt und real ist das nicht. Das hast du ja jetzt ausgeführt, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, das kommt zumindest bei einigen an, dann ist da schon ein bisschen was getan.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, ein ernst gemeintes schönes Schlusswort.
Ja, ich finde auch, das können wir jetzt dabei belassen. Wieder gute Arbeit haben wir wieder abgeliefert.
Ich habe noch eine Anekdote
Eieiei.
Zum Ende. Eine ganz kleine. Ja, also wir haben ja das so ein bisschen angefangen am Anfang mit dem Besuch im Rewe, da war der Leon dabei, dann die Nacht, wo der Leon weg war. Von daher, da der Leon ja, und ich brauche ihn hier nicht grüßen, weil er sitzt zwei Zimmer weiter, aber auch vor allem begeisterter Podcast-Hörer mittlerweile von uns ist, ja. Also er hört da immer abends so 20, 30 Minuten. In der letzten Folge musste sich das dann halt über drei Abende ziehen, bevor er einschläft. Und letztens, ich war nicht zu Hause, lag er wohl vormittags in seinem Bett und hat Podcast gehört. So, und dann kam Jesse wohl rüber. Leon, was hörst du denn da? Du hast doch, das war so der dritte Abend, ne? Was hörst du denn da? Du hast doch, ja, hast doch einfach mal Luppen jetzt gestern Abend zu Ende gehört. Und dann liegt er da so im Bett und sagt, ah, ich höre Baywatch mit Klaas und Schmitty. Also von daher, auch Leon hat einen sehr guten Geschmack. Einfach mal Luppen und Baywatch Berlin. Dann habt ihr alles, was ihr braucht. Und natürlich, was seine Aussage zeigt. A, er kennt Schmitty nur als Schmitty. Und das zweite, Jakob muss sich steigern. Zumindest in der Zielgruppe. Bei 6 Jahren ist er noch nicht, stimmt, ist er noch nicht präsent genug. Also das als Ansporn und Aufforderung. Und finde, so können wir doch diese Folge schließen. Du hast das Schlusswort.
Weil besser wird's nicht.
Besser wird's absolut nicht. War das dein Schlusswort?
Na dann. Mir reicht das jetzt, ehrlich gesagt. Also ich werde jetzt wieder mal hier Windeln wechseln gehen.
Jeder soll das machen, was er kann. Also, wir hören uns
also in... Also nicht meine eigenen, also von meiner Tochter. Ne?
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Schaltet schön ein und...
Ich freue mich.
Tschüss, tschüss. Tschüss.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.